clever und smart. Keine Angst, wir retten die HR-Welt. Zwei tollkühne Agenten der Arbeitswelt in gar nicht mal so geheimer Mission. Mit Marcel Rütten und Cliff Lehnen. Die heutige Folge? Nicht doch, Herr Professor.
Cliff, Asche auf unser Haupt.
Ja.
Weißt du warum?
Ja, ich weiß warum.
Wir haben eine Woche ausgelassen.
Das erste Mal, muss man sagen, das allererste Mal, liebe Smarties, haben wir eine Woche nicht gesendet.
Aber aus Gründen.
Aus Gründen? Die wolltest du erklären, oder?
Die kann ich gerne erklären. Tatsächlich hat uns in der letzten Woche auf der einen Seite das Leben eingeholt und wir haben zusammengesessen in der Aufnahme für diese Folge und ehrlicherweise waren wir mit dem Ergebnis überhaupt nicht zufrieden und deswegen haben wir einfach gesagt, lass uns einfach tatsächlich noch ein paar Tage mehr Zeit nehmen, um diese Folge aufzunehmen, um den gewohnten eigenen Anspruch an Qualität liefern zu können. Und deswegen haben wir das allererste Mal in der Geschichte von Clever und Smart, keine Angst, wir retten die HR-Welt, eine Folge ausgelassen. Und ich kann sogar sagen, wir werden auch die nächste Woche ausfallen lassen.
Oha, ja, so ist es, genau. Dann erzähl noch mal kurz was dazu.
In der nächsten Woche findet nämlich, also zumindest aufnahmetechnisch in der nächsten Woche, findet nämlich die Recruiting-Konferenz Schicht im Schacht statt. Und da wir ohnehin beide damit sehr viel zu tun haben werden und ja, da gefangen sind sozusagen zeitlich, werden wir oder haben wir uns dazu entschieden, dass wir auch in der nächsten Woche tatsächlich während der Schicht im Schacht nicht senden und dann wieder gewohnt in den wöchentlichen Rhythmus zurückkehren.
Das war ja eine durchaus intensive interne Diskussion, weil wir ja auch wirklich den Anspruch formuliert haben, wir wollen jede Woche online sein, wir wollen jede Woche da sein. Aber wir haben uns dann auch gedacht, Mensch, wir müssen uns nicht überstrapazieren. Vor allen Dingen geht es uns auch um die Qualität unserer Inhalte. Und so haben wir das jetzt mal festgelegt. Ihr werdet es uns hoffentlich, liebe Smarties, verzeihen.
Und wenn ihr uns verzeiht, dann könnt ihr das zum Beispiel dadurch zum Ausdruck bringen, dass ihr uns eure Stimme verleiht, nämlich für den Deutschen Podcastpreis, für den wir aktuell berücksichtigt worden sind, in der Kategorie Beste Information. Dazu müsst ihr gar nichts weiter tun, als die Webseite deutscher-podcastpreis.de ist es, glaube ich, zu besuchen. Und da geht ihr auf die Kategorie Beste Information, wählt euren Lieblingspodcast Clever und Smart aus und macht uns damit ein Stück weit glücklich.
Da wären wir extrem dankbar. Und was wir öfter schon gesagt haben, das gilt auch heute natürlich auch in der normalen Podcast-App, also bei Spotify oder Apple Podcasts, freuen wir uns immer sehr über eure freundliche Bewertung, über einen freundlichen Kommentar. Das ist super hilfreich und auch herzlichen Dank dafür.
Übrigens, danke dafür. Das habe ich mir letzte Woche Sonntag gedacht, eher ironischerweise. Da war ich nämlich wie gewohnt zum Heimspiel von Borussia Dortmund. Habe dort übrigens den David Loyer getroffen, der ist Head of TA bei der Swisscom. Der war zu Besuch in Dortmund, hat sich das Spiel angeguckt und wir standen hinterher noch am Stadion, an der Bierbude, haben noch gemeinsam gequatscht und dann kam auf jeden Fall irgendjemand und sprach mich an und sagt, entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, in welche Richtung es zur Uni geht? Dann habe ich so kurz 3 Sekunden überlegt und die 3 Sekunden waren der Person übrigens zu lang wohl, ja, und dann sagte sie, Universität. So nach dem Motto, also Sie sehen mir nicht so aus, als ob Sie wüssten, wo die Universität ist.
Ja, verstehe. Das führt uns natürlich schon ein bisschen zum Thema, denn ihr habt es gehört, die Folge heißt Nicht doch, Herr Professor. Und wir wollen heute mal über die Übertragung wissenschaftlicher Ergebnisse, wissenschaftlicher Erkenntnisse in die tatsächliche HR-Praxis sprechen. Und über die Frage, wie gut das denn eigentlich so gelingt im Alltag.
Und was wir auch nicht erleben, ist eine ständige Zusammenarbeit zwischen HR und der Wissenschaft. Und deswegen wollen wir uns dem Thema heute mal nähern, wie diese beiden Welten eigentlich besser zusammenkommen. Und deswegen würde ich sagen, hören wir uns direkt mal den Auftrag an.
Der Auftrag in 100 Sekunden.
Ganz grundsätzlich, aber wir glauben in HR auch insbesondere ist die Übertragung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die tatsächliche Praxis nicht immer einfach. Und wir haben uns das für HR mal angeschaut. Ich sehe folgende grundlegende Probleme. Erstens, häufig ist das, was in der Wissenschaft produziert wird und publiziert wird, zu komplex und unverständlich für die PraktikerInnen und es dauert zu lange, sich da einzuarbeiten. Zweitens, nicht immer alles ist relevant. Ja, manchmal ist es der sprichwörtliche Elfenbeinturm und was dort diskutiert wird, ist nicht immer wirklich für die Praxis vonnöten. Das dritte ist die Aktualität, ein ganz wichtiges Thema. Manchmal dauert es 3 Jahre oder länger, bis etwas erforscht wurde und dann publiziert wurde und bis es dann in der Praxis angekommen ist, dauert es nochmal länger. Und das ist durchaus ein Problem. Viertens ist beileibe nicht alles generalisierbar, was in der Wissenschaft erarbeitet wird. Nicht immer alles ist übertragbar in die Praxis. Außerdem haben Organisationen große Widerstände gegen Veränderungen. Viele Praktiker würden sagen, was soll ich denn jetzt das umsetzen, was mir diese Wissenschaftler hier predigen? Häufig sind auch Ressourcenbeschränkungen in der Praxis ein Problem. Das heißt also, in der Wissenschaft wird was vorgeschlagen, was in der Praxis gar nicht finanzierbar ist. Und was ich für das größte Problem halte hier ist, und das habe ich auch in der Recherche ganz oft festgestellt, es gibt keine Brücken zwischen Theorie und Praxis. Wir haben fast keine Foren, wo sich ernsthaft und engagiert und lebendig und freudvoll über diese Brücken ausgetauscht wird. Und ich glaube, das ist fast das größte Problem. Deswegen wollen wir uns insbesondere 2 Sachen gleich in der Diskussion angucken. Wie kann man also diese konkreten Verbindungen zwischen Forschung und Praxis schaffen, hochschulseitig und unternehmensseitig? Und zweitens, können wir ein evidenzbasiertes Management aufsetzen, so wie es Pfeffer und Sutton von der Uni Stanford entwickelt und populär gemacht haben?
Die einen sagen so, die anderen so.
Ich will direkt mal das Thema fehlende Brücken aufnehmen. Häufig haben wir so Events, die dann von Lehrstühlen oder von Wissenschaftlern veranstaltet werden, immer so vielsagende Namen wie 730. Symposium für integrale Führung oder so. Das klingt jetzt ehrlicherweise auch nicht so einladend, dass sich so der typische HRler denkt, oh, da gehe ich aber gern jetzt mal nach Feierabend hin und nehme dann für mich das neueste Wissen mit. Also die Verpackung macht es natürlich ab und zu manchmal auch. Ne?
Klar, es sind ja häufig auch Closed Shops, muss man auch sagen. Dass also ein internationales Symposium zum Thema Führung beispielsweise ist dann halt ein wissenschaftliches Symposium oder eine wissenschaftliche Fachkonferenz. Ist ja auch gut so. Ist ja auch gut so, dass es die gibt, dass sich Wissenschaftler austauschen, vernetzen, wieder neue Forschung anstoßen. Das ist Wissenschaft. Das will ich überhaupt nicht kritisieren. Das ist wichtig. Nur diese Fachforen zwischen den Welten, die scheinen mir zu fehlen. Das ist mir ganz deutlich geworden jetzt in der Vorbereitung hier nochmal. Du weißt ja, ich mache regelmäßig mit den beiden HR- und Management-Profs Fabiola Gerpott und Ralf Lahnwehr dieses Format Buzz Stop als LinkedIn Live. Das ist ja genau das. Wir versuchen, die Welt der Wissenschaft mit der Welt des Managements in Einklang zu bringen, zu gucken, was ist hier eigentlich wirklich Fakt. Und Fabiola erzählte mir jetzt kürzlich, sie fährt demnächst tatsächlich auf genauso ein von dir genanntes Wissenschaftsforum auf eine Konferenz nach Thessaloniki. Da kommen alle führenden Führungsforschenden aus Europa zusammen, so ungefähr. Nur weiß da irgendjemand aus der Praxis was von? Nein, erstmal nicht. Natürlich bringen die auch da wieder Forschung mit. Natürlich wird da wieder Neues angeleiert, angestoßen. Aber bis das wirklich in der Praxis sich wiederfindet, nehme ich an, werden Jahre vergehen. Und das ist kein Vorwurf in der Sache. Das ist kein Vorwurf der Wissenschaft gegenüber. Aber ich glaube, es ist ein Problem, wenn wir darüber reden, wie können wir diese Wissenschaft in die Praxis übertragen.
Aber unabhängig von diesen Symposien und Fachforen und, ist ja die Frage, warum ist der Gap in HR so groß, dass der Transfer von der Wissenschaft in der Praxis nicht so stattfindet? Gerade wenn ich ans Recruiting zum Beispiel denke, dann ist die Welt ja da viel, viel schneller zum Beispiel, als dass dort wirklich jeden Tag neue wissenschaftliche Informationen verarbeitet werden.
So, apropos, lieber Marcel, wo wir gerade bei just diesem Thema sind, lass uns doch mal über unseren Werbepartner Westpress sprechen.
Ja, das passt auf jeden Fall, denn bei Westpress, da geht es um Employer Branding, Recruiting-Strategie, um ganzheitliche Mediakonzepte und nicht zuletzt um HR-Technologie.
Okay, dann starten wir doch mal mit einem kleinen Quiz zu Westpress. Wo die sitzen, das weißt du wahrscheinlich.
Das weiß ich, am östlichen Ende des Ruhrgebiets in Hamm, wo die Züge geteilt werden.
Statt der Zugteilung, ganz genau. Was glaubst du denn, seit wann gibt's die und wie viele Mitarbeiter haben die heute?
Das weiß ich, ich war nämlich schon mal da. Es sind fast 200 MitarbeiterInnen und gegründet wurde die Agentur 1953. Und die haben übrigens auch seit vielen Jahren ihre eigene Straße, die Kreativallee.
Treffender Name, der beschreibt ja auch gut, was Westpress den lieben langen Tag so macht, denn die helfen, Arbeitgeber und die richtigen Talente zusammenzubringen, also von der Entwicklung der Arbeitgebermarke bis hin zur Auswahl des richtigen Medienmixes bei der Ansprache.
Und das ist noch längst nicht alles. Heutzutage braucht es im Recruiting natürlich auch moderne Technologielösungen, die gewisse Tätigkeiten automatisieren und vereinfachen.
Westpress steht heute im Wesentlichen für 3 Dinge. Beratungsqualität auf Augenhöhe, ein super Verständnis, wie Recruiting heute funktioniert und drittens das Auftreten als HR-Dienstleister, der flexibel genug ist, wenn Kunden auch mal was anderes als Stangenware haben wollen.
Und wenn ihr noch mehr über Westpress erfahren wollt oder vielleicht selbst gerade auf der Suche nach einem integrierten Dienstleister zu den Themen Recruiting und Employer Branding seid, dann schaut euch doch mal um auf westpress.de und wenn ihr eine Anfrage stellen solltet, dann grüßt ganz herzlich von uns.
Grüße bitte und jetzt elegant zurück in die aktuelle Folge. Was du angesprochen hast, ist das Thema Aktualität, das hatte ich eben genannt. Also es ist diese Latenz zwischen entstehender Forschung, publizierter Forschung und Übertrag in die Praxis. Ich glaube, da ist wahnsinnig viel Zeit ins Land gegangen und in der Zeit gibt es schon wieder längst eine neue Technologie, längst ein neues Tool und längst eine neue Methode, um auf Herausforderungen zu reagieren. Und das ist so eines der Kernprobleme, die ich ja eben schon angesprochen habe. Ich glaube aber, in HR ist der Punkt nochmal ein anderer. Wenn ich mir die anderen Disziplinen der BWL anschaue, dann haben wir Bereiche, die man relativ gut, nüchtern, sachlich durchstrukturieren kann. Supply Chain Management, Einkauf, Finanzwesen, das sind Bereiche, die sind relativ nüchtern, sachlich zu strukturieren. Wenn ich aber in HR reinschaue, dann rede ich über Menschen, ich rede über Organisationen, also Systeme, die sehr beweglich sind, sehr dynamisch sind und es menschelt eben auch hier. Und ich glaube, gerade da sind wir A, sehr affin, uns auf Schwurbelei einzulassen und auf Esoterik einzulassen, sage ich mal. Und B, es ist schwierig, diese Dinge einfach so durchzustrukturieren und zu sagen, Mensch, aber die wissenschaftlichen Ergebnisse sagen das doch jetzt, also machen wir ab morgen folgende Methode. So schnell lassen sich Organisationen nicht verändern. Dafür ist die Veränderungsresistenz zu hoch und auch Menschen funktionieren ja nicht so. Menschen sind Gewohnheitstiere und haben sich an gewisse Dinge einfach gewöhnt und wollen es weiter so machen.
Ja, und ich meine, du hast es schon angesprochen, ne? Diese Dynamiken in Organisationen. Häufig ist es wirklich personenabhängig. Es ist weniger dokumentiert als in anderen Disziplinen. Ne? Also wenn du jetzt im Supply Chain Management bist oder im Einkauf, da ist alles Mögliche dokumentiert. Ja, oder im Bereich Operations, da ist völlig klar, wie so eine Maschine funktioniert. Wenn du aber in HR oder rund um HR arbeitest, ja, wie soll ich sagen, es ist deutlich komplexer natürlich und dann auch abhängig davon, wie so eine Organisation auch mitwächst. Ne? Also mit jedem größeren Wachstum, mit jeder Person, die dazukommt, sind auf einmal andere Bedürfnisse und Bedarfe da, die ja dann vielleicht schnellere Lösungen brauchen, als dass sie durch die Wissenschaft transferiert werden können.
Die Frage ist jetzt, und die ist ja, glaube ich, wirklich wichtig, wie können wir diesen Gap zwischen Forschung und Praxis schließen? Und ich glaube, man kann das teilweise wirklich auf einfachen Wegen lösen. Die einfachste Variante, die mir zum Beispiel eingefallen ist, ist klassisch, sich eine Forschungsarbeit, eine Abschlussarbeit ins Unternehmen zu holen und Studierende mit einem Thema aus dem Unternehmen zu betrauen, das wiederum dann wissenschaftlich erforscht wird. Das war so für mich so das Einfachste, wo man direkt eine Connection reinholen kann und einen Mehrwert auch für beide Seiten leisten kann.
Nur ehrlicherweise in der Praxis findet das, glaube ich, viel zu selten statt, ne? Dass der Lehrstuhl auf das Unternehmen zugeht und sagt, wir würden gerne folgendes Thema weiter in der Praxis erforschen, oder das Unternehmen auf den Lehrstuhl zugeht und sagt, hört mal, wir haben hier folgendes Projekt, wir würden das gerne wissenschaftlich untermalen oder untermauern. Mhm. Und dann quasi die Abschlussarbeit genau danach auswählen oder ausrichten. Sondern häufig ist es ja so, da kommt dann der Studierende oder die Studierende und sagt, ich habe hier aus 10 vorgeschlagenen Themen meines Professors eins ausgewählt, kann ich das bei euch schreiben?
Das stimmt, weil in der Praxis natürlich zu wenig Zeit ist, um sich mit solchen Sachen wirklich auseinanderzusetzen, weil in der Praxis zu wenig auch über den Tellerrand hinaus geschaut wird, weil man sehr im operativen Klein-Klein gefangen ist. Das sind alles so diese Probleme, ne? Und wenn Unternehmen an die Uni gehen, das findet ja häufiger statt, aber dann eher ja im Recruiting-Sinne, also sozusagen, um für sich als Arbeitgeber zu werben, aber eher, wie gesagt, um die Person einzustellen nachher, weniger um da einen Transfer herzustellen.
Was ich aus Praktikersicht schwierig finde, ist einfach auch das Thema Zugänglichkeit der wissenschaftlichen Publikationen. Ne? Also bis so ein Paper aus der Wissenschaft zu mir gelangt, ist es vielleicht A, schon veraltet und B, gar nicht mehr relevant für mich. Ne? Wenn ein Wissenschaftler da was erstellt, dann geht das erstmal durch die Lande sozusagen, aber es ist nicht so schnell aufbereitet und zugänglich für einen Markt gemacht, dass man sofort oder unmittelbar mit den Ergebnissen arbeiten kann.
Und auch da muss man sagen, es ist ja gut, dass es Peer-Reviewed Journals gibt. Ja, das ist höchste wissenschaftliche Exzellenz, die muss es geben. Und Peer-Review-Prozesse brauchen nun mal Zeit, ja, denn sie brauchen menschliche Sicht, zumindest Stand jetzt. Wie gesagt, auch da vielleicht nochmal eine Anekdote aus der Zusammenarbeit mit Fabiola und Ralf. Da war ein Paper, was relativ rezent publiziert war. Mhm. Und da konntest du, und das finde ich cool, bei dem Journal genau sehen, wann das eingereicht worden war. Genau sehen, wann das zum ersten Mal reviewed wurde. Du kannst genau sehen, wann die Revisionen gelaufen sind. Du kannst dann sehen, wann es publiziert wurde. Und allein dieser Prozess, und da ist ja die ganze Forschung, die da vorgelaufen ist, nicht dokumentiert. Und die ganze publikumswirksame Kommunikation im Nachgang ist auch nicht kommuniziert. Aber das waren allein 3 Jahre. Allein zwischen der Einreichung des Papers und dessen Publikation.
Stell dir eine Candidate Experience Studie zum Beispiel vor von 2018, die da erforscht wurde. Ja? Ja. Wahrscheinlich sind die Kanäle, die damals untersucht wurden, heute gar nicht mehr existent.
Da sind wir noch nicht beim Jargon. Ja, da sind wir noch nicht bei der Fachsprache. Das heißt, du hast jetzt zwar den Prozess beschrieben, die Dauer und die Aktualität, aber den Jargon noch nicht. Das heißt also, die Sprache ist noch gar nicht übersetzt in die Praxis. Und die wenigsten Forscher leider machen sich ja die Mühe, diese Sprache so zu übersetzen, dass sie am Schluss auch in der Praxis verstanden werden kann. Das ist aus meiner Sicht auch ein Problem.
Und dann sind sie meiner Beobachtung nach auch gar nicht präsent genug im Markt. Ne? Also wenn ich so an Weiterbildung und Workshops zum Beispiel denke, die so gängig im Markt angeboten werden, dann sind das häufig die Praktiker, die erzählen, wie sie erfolgreiche Cases nach vorne getrieben haben. Aber es sind weniger Wissenschaftler, die eine ja, praktikable Anleitung geben, wie Unternehmen dann damit erfolgreich sein können oder was davon evident ist oder was eben ja praxistauglich ist am Ende des Tages.
Und wenn Wissenschaft in solchen Kontexten mit Praxis interagiert, dann sind es häufig Executive Education Programme, die dann extrem kostspielig sind für die Unternehmen, die ihre Führungskräfte dort einkaufen, etwa in MBA-Programmen und Ähnlichem. Also eine sehr elitäre Schicht von Managern, die dort dann in den Genuss von aktueller wissenschaftlicher Darstellung kommt.
Spötter mögen meinen, das ist dann immer nur dann der Fall, wenn der Professor nebenberuflich noch seiner Beratungstätigkeit nachgeht und dann quasi der Transfer stattfindet, dann eben über so Executive-Programme, aber selten ja vom Lehrstuhl selbst initiiert.
Ich weiß nicht, ob man zu idealistisch ist, wenn man darüber nachdenkt, dass man beispielsweise sagt, lass uns mal über transdisziplinäre Teams nachdenken. Lass uns mal wirklich versuchen, ganz konkret in Projekten mit einer Uni zusammenzuarbeiten, mit einem Lehrstuhl zusammenzuarbeiten. Wir kennen die Herausforderungen des Tagesgeschäfts und wahrscheinlich wirst du mir als Praktiker auch nur müde anlächeln, wenn ich dir solche eher luftigen Thesen hier vor den Kopf werfe, nehme ich an.
Ich müsste mich jetzt schon weit zurückerinnern, dass ich mal in einem initialen Projekt Kickoff gesessen habe, wo man gesagt hat, übrigens, wir wollen ja dieses Projekt zeitnah umsetzen und auf die Straße bringen, aber lass uns doch mal noch die Wissenschaft dazu holen, um dort entsprechend evidenzbasierter zu arbeiten, weil man vermutlich dann eher Angst hat, dass das Ganze, ja, ich will nicht sagen Rohrkrepierer wird, aber zumindest mal deutlich in die Länge gezogen würde.
Das Gleiche gilt, wenn man sozusagen so Feedback-Instrumente einbauen will. Auf beiden Seiten könnte man ja sagen, an gewissen Projektpunkten gehen wir mit einem Team aus der jeweils anderen Seite in den Dialog und versuchen, das, was wir bisher erarbeitet zu haben, spiegeln zu lassen von der anderen Seite. Ne? Auch da kann ich mir vorstellen, dass die Praxis einfach Angst hat um ihre, um ihr Timing, ja, um ihr Zeitmanagement und die Wissenschaft wiederum vielleicht einfach auch, wovor haben die denn eigentlich Angst? Vielleicht vor der Realität, dass also quasi der abgegrenzte Raum des Forschungsprojekts oder des Labors womöglich gebrochen wird und dann die Thesen keinen Bestand mehr haben?
Ja, wobei das gilt auch für die Praktiker, die vielleicht Angst haben, dass ihr erwartetes Ziel am Ende eines solchen Projekts ja vielleicht gar nicht stattfindet, weil der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin hinterher sagt, nee, Freunde, also es sieht zwar hinterher ganz fancy aus, was ihr da macht, aber mit Wissenschaft hat das nicht viel zu tun.
Was wir, glaube ich, immer öfter sehen, das kann man schon sagen, ist, dass es Tools gibt, dass es Software gibt, dass es Lösungen gibt, die schon zumindest scheinbar wissenschaftlich fundiert sind, wo zumindest irgendwie ein Stempel draufsteht, wo eine Art von Validierung dahinter steht oder stehen soll. Das zumindest, wenn man sich auf den HR-Messen so umsieht, sieht man das immer öfter, scheint mein Eindruck zu sein.
Ja, jein und nein. Also ich nehme mal das Beispiel Eignungsdiagnostik. Ja? Da hast du einen ganzen Haufen Assessment-Tools, die da im Einsatz sind, die häufig eben auch mit einem wissenschaftlichen Modell dahinter für sich werben oder auf sich aufmerksam machen. Letztlich hast du aber auch, und deswegen sage ich ja, jein und nein, hast du aber auch Tools im Markt, die eben weniger wissenschaftlich daherkommen, wie das DISC-Modell als Beispiel, die aber trotzdem im Markt funktionieren und sagen, das ist auf Basis dieser oder jener Studien, wo jeder Wissenschaftler am Ende des Tages die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, bloß nicht.
Natürlich, deswegen habe ich auch gesagt, die haben einen Stempel drauf, ob dann sozusagen dieser Stempel wirklich immer das spiegelt, was man als klassische wissenschaftliche Exzellenz beschreiben würde, das steht dahin.
Aber ja, die Nachfrage danach, dass etwas, was in Form von Technologie auf den Markt gebracht wird, eine Fundierung hat, ne? Im besten Fall auf Basis wissenschaftlicher Resultate, finde ich, wäre für mich ein Dealbreaker. Also wenn es nicht gegeben wäre.
Also zwei Dinge, die mir extrem sinnvoll scheinen, will ich hier schon mal einwerfen. Haben wir bestimmt später nochmal bei den Tipps, aber hier schon mal in der Diskussion. Das eine ist, Foren zu schaffen, Plattformen, Konferenzen, jede Art von Format, die dafür sorgt, dass Wissenschaft und Praxis in den Dialog kommt. Ich glaube, mit dem Buzzstop haben wir so ein Format digital jedenfalls schon mal geschaffen. Aber ich war in der Recherche nochmal wirklich erstaunt und erschrocken geradezu, wie wenig davon in Real Life stattfindet. Es gibt schon mal eine Hochschule, die ein Symposium zwischen Forschung und Praxis stattfinden lässt, hier und da punktuell. Aber fast keine Reihe. Es gibt auch schon mal was im IAB. Das COFA ist da sicherlich engagiert. Aber wir haben eigentlich keinen strukturierten Austausch in der Form. Und ich habe das Gefühl, dass die Forschungskommunikation dann nur stattfindet, wenn der jeweilige Professor oder der jeweilige Lehrstuhl das persönlich vorantreibt und persönlich will. Und das finde ich schade.
Ein anderer Weg wäre ja über die Verbände, ne? Und es gibt ja eine ganze Menge Zusammenarbeit zwischen den Verbänden und einzelnen Hochschulen. Aber ich glaube, da gilt das gleiche Argument, was du gerade gesagt hast. Immer nur dann, wenn einer der HochschulprofessorInnen eben entsprechend engagiert ist und sich da stärker einbringen möchte.
Ja. Was hältst du denn davon, wenn man das einfach mal anreizt? Also ich meine, es wäre doch eigentlich eine Option zu sagen, du könntest doch beide Seiten über ein Anreizsystem triggern oder incentivieren, mehr angewandte Forschung in Zusammenarbeit mit der Praxis zu betreiben und die Praktiker auch wirklich forschungsbasiert zu arbeiten, die Forschung wirklich zu berücksichtigen in dem, was sie tun.
Fände ich eine super spannende Idee. Die Grundlagenforscher würden dir wahrscheinlich entgegnen, ich bin doch nicht dafür da, um hier für die Praxis zu forschen, sondern ich bin da, um der Forschung wegen ein neues Thema zu entwickeln.
Das ist ja auch legitim und ich finde, Grundlagenforschung muss es immer auch geben. Wie gesagt, es muss auch Wissenschaft um der Wissenschaft geben, das ist klar. Aber es muss eben auch das andere geben, es muss irgendwo auch den Transfer geben und ich finde, das kann man vielleicht über solche Anreizsysteme zumindest incentivieren.
Ja, dann warten wir mal die nächste Runde ab der Jahresmitarbeitergespräche von Professoren, ob wir das so in die Umsetzung kriegen.
Es müssen ja keine internen Anreizsysteme sein. Es können ja auch beispielsweise Ministerien oder Stiftungen oder Ähnliches sein, die sowas anreizen und über einen Fördertopf ermöglichen, beispielsweise.
Vielleicht gibt es sowas sogar schon und es entzieht sich meiner Kenntnis.
Oder auch meiner. Das wäre dann wieder eine Forschungslücke unsererseits, die ihr dann gerne uns bespiegeln dürft. Das, worauf wir uns ja im Buzzstop ganz häufig beziehen, ist das Thema evidenzbasiertes Management. Also eine Art zu managen, in der Praxis zu arbeiten, die sich auf wissenschaftliche Evidenz stützt. Und dieses Konzept wurde ja maßgeblich von Jeffrey Pfeffer und Robert Sutton an der Uni Stanford entwickelt. Und die haben das aus der Medizin übertragen. Die haben gesagt, Ärzte, die arbeiten ja auch wissenschaftlich basiert. Die können auch nicht einfach aus einem Bauchgefühl heraus jemanden aufschneiden oder operieren, sondern die machen das auf Basis der aktuellsten wissenschaftlichen Ergebnisse. Und die haben all diese Logiken übertragen aufs Management. Die haben gesagt, wenn die Ärzte so arbeiten würden, wie es viele Manager tun, dann wären viele von den Ärzten im Knast, weil sie sich dann einfach nicht an die gängigen wissenschaftlichen Erkenntnisse halten würden. Und das scheint mir auch tatsächlich für die HR-Praxis ein guter Ansatz zu sein, zumindest dafür zu sorgen, dass das, was ich tue, wissenschaftlich fundiert ist und gewissen Überprüfungen eben standhält.
Ich würde entgegnen, es kommt drauf an. Es kommt tatsächlich drauf an, für welche Disziplin, welche Art von Komplexität wir haben. Ich würde sagen, nicht für alles und jede Aufgabe braucht es vielleicht unbedingt immer die volle wissenschaftliche Grundlage für etwas, weil manchmal kann auch was bei 80% Wirkung okay sein, ja? Dass es vielleicht dann nicht voll effizient ist und so, das ist völlig in Ordnung. Wenn es insgesamt eine höhere Komplexität gibt, wenn insgesamt deutlich höhere Budgets notwendig sind, wenn die Außenwirkung dessen, was ich dort mache, extrem wichtig ist, dann sollte es für mich dann auch deutlich evidenzbasierter sein.
Okay, dann lass uns doch vielleicht in der nächsten Kategorie einmal reinschauen, was es heißt, evidenzbasiert zu arbeiten und vielleicht so ein paar Beispiele aus der Forschung hier einmal hochzuwerfen.
So machen wir es.
Der Wahrheit auf der Spur.
Okay, ich will dich nicht bekehren diesbezüglich, aber vielleicht nochmal kurz auch für die HörerInnen zusammenfassen, was ist denn dann die wissenschaftliche Basis von evidenzbasiertem Management? Das eine ist also, wenn ich etwas tue, dann sollte das systematischen Überprüfungen standhalten. Das heißt also, wenn ich Daten aus verschiedenen Studien aggregiere, sollte ich in der Lage sein, umfassende Ergebnisse, die dann in relativ die gleiche Richtung gehen zu dem Thema, das ich hier bearbeite. Es gibt teilweise auch die Möglichkeit, Meta-Analysen zu Rate zu ziehen. Also Daten aus mehreren Studien in einer Studie zusammengefasst. So etwas ist auch immer hilfreich. Wichtig ist, dass sogenannte randomisierte, kontrollierte Studien durchgeführt werden. Das ist sozusagen der Goldstandard in der Forschung, um die Wirksamkeit von Interventionen zu testen. Und Langzeitstudien, also longitudinale Studien und womöglich auch Fallstudien, die eben auch Langzeiteffekte von gewissen Managementpraktiken zeigen. Das sind mal so die Zusammenfassungen dessen, was man als evidenzbasiertes Management zusammenfassen kann. Also wenn ich versuche, mein Handeln in der Praxis mit Forschung in Abgleich zu bringen, dann wären das Grundlagen, auf die ich mich berufen kann, wenn ich evidenzorientiert arbeiten will. Und ich wollte dir, Marcel, mal so ein paar Studien mitbringen heute, die mir in letzter Zeit so ein bisschen die Augen geöffnet haben über Theorie und Praxis und über das, was wir so in der Praxis glauben zu wissen und was eigentlich die Wissenschaft dazu längst ermittelt hat, was sich aber offensichtlich in der Breite der Anschauung so noch nicht durchgesetzt hat.
Ja, dann hoffe ich, es sind keine longitudinalen Studien, weil da hast du mich nämlich sonst verloren.
Naja, longitudinal heißt ja einfach nur, dass die langfristig angelegt sind und sich über einen langen Zeitraum komplexe Themen anschauen. Ich versuche sie hier aber im Sinne der gelingenden Wissenschaftskommunikation natürlich so runterzubrechen, dass sie dich nicht erschöpfen und unsere HörerInnen auch nicht.
Vielen Dank dafür.
Also wir haben es ja schon in unserer am meisten diskutierten Folge zum Thema Assessment haben wir ja eigentlich das Thema DISC-Modelle und ähnliche Modelle, die in der Lage sein wollen, Persönlichkeit zu beschreiben, Persönlichkeit zu analysieren und ähnliches. Da haben wir ja schon da hinreichend drüber gesprochen. Ich will es auch nicht zu breit auswalzen, aber um hier mal zu zeigen, diese Modelle sind in großer Breite populär, werden jeden Tag in HR-Abteilungen angewendet, haben aber eigentlich keine wissenschaftliche Fundierung, gelten als deutlich übervereinfachend, sind nicht kontextunabhängig. Das heißt also, wo man sie anwendet und wie man sie anwendet, das macht einen Unterschied. Sie basieren darauf, dass die Leute sich selbst einschätzen und das ist eben stark gebiased. Sie haben keine Vorhersagekraft, sie sind stark kommerzialisiert und ethisch gibt es dazu auch Bedenken. Das ist so ein Klassiker in dem Divide zwischen Wissenschaft und Praxis. Das sind so die Beispiele, auf die ich hinaus will. Paraphrasiere mir doch mal, lieber Marcel, was du als HRler über das Thema Diversity zu wissen glaubst.
Also eine der zentralen Aussagen, die ich zu wissen glaube, ist, dass diverse Teams erfolgreicher agieren im Sinne von Resultaten.
Genau, das ist das, was wir seit vielen Jahren gelernt haben, gehört haben, dass Diversität Organisationen erfolgreicher macht, dass die Ergebnisse besser werden, dass Organisationen auch gesünder dadurch sind im Letzten, dass Führung sich verbessert und so weiter, ne?
Dass einfach, ja, die Interaktion miteinander einfach mit offenem Visier ist, ne, wenn man eben rechts und links nochmal sieht, was in der Welt passiert. Man hat andere Perspektiven, die man vielleicht so noch nicht gesehen hat, wenn man mit 5 Leuten selber Ansicht oder selber Couleur zusammensitzt, dann hat man auch häufig 5-mal die gleiche Meinung dazu.
Und jetzt ist ganz wichtig zu sagen, ich glaube, dass das auch gut ist und ich glaube, dass das auch richtig ist, das zu tun. Ich glaube auch, dass diverse Teams total hilfreich und sinnvoll sind. Aber wir wissen gleichzeitig aus Studien, aus gesicherten Meta-Analysen, dass der Zusammenhang zwischen einer reinen sozusagen demografischen Team-Diversity und Performance sehr, sehr gering ist. Ja, also das ist erforscht und die reine Diversity als solche ist nicht entscheidend, sondern die Frage ist, wie man Diversity managt. Diversity als Selbstzweck ist nicht automatisch erfolgreicher oder performanter. Außerdem, dieser Unterschied zwischen einer äußeren Diversity, nenne ich es jetzt mal, Demographic oder generell eine oberflächliche Diversity und Deep-Level Diversity, also Persönlichkeit, Bildungslevel, Neurodiversität und ähnliches. Diese Unterschiede sind deutlich stärker. Das heißt also, diese unter der Oberfläche stattfindenden Diversity-Faktoren sind deutlich relevanter für Performance, als es die äußeren Faktoren sind. Und Diversity wird ja häufig, das muss man sagen, in der Kommunikation auf die äußeren Faktoren runtergebrochen. Stichwort Regenbogenflagge.
Aber was heißt das für mich jetzt ganz konkret? Kann ich jetzt doch 5-mal den Thomas einstellen für die Führungskräfteposition, die ich da zu besetzen habe?
Nee, das heißt es nicht. Und das ist auch ganz wichtig, auch bei den nächsten Punkten, die ich jetzt gleich anführe. Die Wissenschaft sagt nicht, dass das falsch ist. Die Wissenschaft sagt einfach nur, dass die Bezüge, die wir uns so erzählen und die wir als unsere Stories sozusagen für uns gebaut haben, dass die nicht immer wissenschaftlich so haltbar sind. Aber trotzdem gibt es Modelle, auch wissenschaftlich fundierte, wie man Diversity sinnvoll im Unternehmen etablieren kann.
Hast du denn noch andere Studien, wo man genau sowas herausfinden kann?
Ja.
Oder andere Studienthemen?
Ja, zum Beispiel kürzlich noch diskutiert, oder geh mal auf LinkedIn, du wirst viel lesen zum Thema Positive Leadership. Mhm. Was glaubst du, was würdest du aus dem Bauch raus assoziieren, was damit es auf sich hat, beziehungsweise wie wirksam das ist?
Meine Annahme wäre, dass eine positive Führung dazu führt, dass Mitarbeiter insgesamt zufriedener sind, eben mit ihren Vorgesetzten, dass sie eine höhere Performance darbieten und dadurch eine höhere Mitarbeiterbindung gegeben ist für Unternehmen. Das wäre so dass die ersten drei Dinge, die ich daraus assoziieren würde.
Würde ich auch. Und ich glaube auch nicht, dass das per se falsch ist. Ich glaube auch, dass positive Führung was sehr Sinnvolles, was sehr Gutes und was sehr Zeitgemäßes ist.
Und ich kann sagen, es passt ja in den Zeitgeist, ne?
Genau. Und es ist ja auch gut. Und das wollen wir überhaupt nicht kleinreden. Es ist aber auch so, dass jüngste Studien sagen, dass die Positive Leadership, so wie sie aus der Positive Psychology übertragen wurde, jedenfalls, wenn wir das mit versuchen, mit harten wissenschaftlichen Methoden zu überprüfen, ob es wirksam ist, ob es wirkliche Folgen hat langfristig und ähnliches, dass es da einfach erstens methodisch schwierig ist, das aufzubereiten und auch abzugrenzen, ne, weil da natürlich viele Faktoren sind, die man kaum greifen oder beschreiben kann. Und das Zweite ist, dass wir einfach harte Ergebnisse erstmal in diesen Studien, in den jüngsten Studien nicht sehen können. Da ist es dann aber wie bei Diversity. Das ist deswegen nicht schlecht, das ist deswegen nicht falsch. Und ich will niemanden ermutigen, nicht mehr positiv zu führen. Wir merken aber einfach schon, dass es schwierig ist, diese extrem vermarktbaren Konzepte, ob es jetzt die Persönlichkeitsanalyse, die Assessments, ob es eben das Thema Diversity oder jetzt hier das Thema Positive Leadership ist, diese Sachen wirklich zu validieren. Das wollte ich damit eigentlich nur mal an Beispielen hergeleitet haben, dass wir damit vorsichtig sein müssen. Und vor allen Dingen bei den hart vermarkteten Themen sehr vorsichtig sein müssen, worauf wir uns da einlassen und welcher Sau wir da jetzt wieder durchs Dorf nachjagen.
Ja, aber die Gallup-Studie sagt doch immer, die Führungskräfte sind schuld. Was soll ich denn jetzt glauben?
Naja, sicher. Aber auch da, ich meine, die Gallup-Studie hat ja eine gute Fundierung, eine gute Basis. Ich meine, an der Menge der Befragten, da will ja keiner kritteln. Die haben aber natürlich auch eine Botschaft. Die haben auch eine Botschaft und die haben auch ein Angebot, was dahinter steckt. Und diese Botschaft ist natürlich, wie du sagen würdest, immer Doom and Gloom, wenn ich das richtig weiß. Ne? Naja, also das waren jetzt nur mal ein paar Beispiele aus der Wissenschaft, die sich auf Themen, die aktuell in der Praxis sehr stark diskutiert werden und die auch bei Beratern sehr gut verkauft werden, muss man sagen. Dadurch werden die Sachen nicht falsch, aber man muss sie wirklich aus einer rein sachlichen Ebene wirklich zumindest mit einem zweiten Blick begutachten.
Dann lass uns doch einfach mal schauen, was wir da aus der Praxis für uns mitnehmen können, damit eben in der Praxis deutlich mehr evidenzbasiert gearbeitet wird.
Clevere Ideen und smarte Lösungen.
Ja, ich glaube, diese Folge ist als Appell sowohl für die Praxis als auch für die Wissenschaft zu sehen. Beide aus meiner Sicht haben eine Bring- und beide haben eine Hohlschuld. Und ich glaube, was wir wirklich brauchen, sind mehr Foren zwischen Wissenschaft und Praxis, echten Austausch, echte Kommunikation auf Augenhöhe. Wir haben versucht, mit dem Buzzstop da ein digitales Format zu schaffen, was, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Aber wir brauchen auch viel mehr noch im echten Leben.
Wenn ich überlege, auf wie vielen Events ich oder auch wir im Jahr rumspringen und wie wenig Wissenschaftler da einfach unterwegs sind, dann sollten wir vielleicht hier und da nochmal daran denken, vielleicht auch da integrativer über Teilnahmelisten nachzudenken, dass wir einfach deutlich mehr Leute aus der Wissenschaft auch dazu holen, um da vielleicht eine stärkere Verzahnung hinzukriegen. Und das bringt mich auch zu dem nächsten Punkt oder zu dem Tipp, wenn ich in der Praxis in einem Projekt arbeite, vielleicht da auch deutlich häufiger mal mit darüber nachzudenken, das einfach wissenschaftlich begleiten zu lassen, indem ich einen Lehrstuhl direkt anspreche und frage, ob sie das Projekt mit unterstützen möchten, um eben zu schauen, inwieweit zum Beispiel Wirkungsorientierung stattfindet oder evidenzbasiert gearbeitet wird.
Das Dritte, und das hängt da direkt mit zusammen, ist, sich zu vernetzen mit den regionalen Hochschulen im direkten Umfeld des Unternehmens. Ja, es gibt doch immer eine Fachhochschule oder eine Uni, die irgendwo in der Nähe ist. Und es hat ja einen zweiseitigen Effekt. Ich kann einerseits auf diese Forschung zurückgreifen, ich kann aber gleichzeitig mich auch platzieren und positionieren als potenzieller Arbeitgeber später. Deswegen, ich glaube, beiden Seiten ist da gedient.
Da sollte sich nicht nur beschränken auf den Career Service der Uni, sondern eben wirklich eine inhaltliche Zusammenarbeit. Und was ich auch vielleicht jetzt mitnehme aus unserer Diskussion, vielleicht nicht immer nur Studien von Anbietern zu nehmen, um Themen zu erarbeiten, ne, wenn ich an irgendeinem Projekt sitze oder wenn ich irgendwas weiter erörtern möchte beruflich, sondern dass ich mir vielleicht auch mal einen guten Mix aus Studien zusammensuche, die eben sowohl von Anbietern aus der Praxis kommen, als auch eben Studien von einzelnen Lehrstühlen oder Metastudien zu einem Thema, die mir dabei helfen, ein Projekt oder ein Thema einfach deutlich professioneller anzugehen.
Dann an die Wissenschaftler nochmal den konkreten Aufruf. Leute, geht auch in die Unternehmen und versucht dort wirklich auch praxisnah ganz konkret eure Forschung unterzubringen. Denn das ist relevante Forschung und es bringt weniger, wenn die nur auf Fachsymposien diskutiert wird. Mehr bringt es, wenn sie auch in der Praxis unterkommt.
Und wenn ihr den Weg in die Unternehmen sucht, dann kann ich euch sagen, ihr findet ihn auch, wenn ihr an eurer Kommunikation arbeitet. Ja, also wenn die Studien entsprechend, ja, wie soll ich sagen, attraktiv aufbereitet sind, dass man sie auch lesen möchte und sie nicht in einem Jargon geschrieben sind, der eher abschreckend wirkt und Leute davon zurückhält, sich mit den Thematiken zu beschäftigen. Also von daher die Einladung, ich will nicht sagen, einfache Sprache zu wählen und so Studien sexy zu gestalten, aber vielleicht ist es genau das.
Naja, ich sag mal so, vielleicht sollte einfach mit der Publikation der Studie im Journal die Publikation nicht abgeschlossen sein. Manchmal ist es ja so, dass WissenschaftlerInnen auch mit ihrer Hochschule zusammenarbeiten, dass dann beispielsweise eine Pressemitteilung veröffentlicht wird zum Thema, dass konkret Redaktionen angesprochen werden, um über das Thema zu reden. Ich glaube aber auch, dass man viele dieser Daten einfach heutzutage ganz anders aufbereiten kann, dass man mal einen coolen One-Pager machen kann mit den wichtigsten Ergebnissen. Wie schnell ist sowas heutzutage aufbereitet? Und ich glaube einfach, dass dieser Weg in die Publikation, in die Öffentlichkeit, der muss vielerorts anders beschritten werden. Ich habe noch einen Literaturtipp. Wir haben tatsächlich in der Personalwirtschaft im März 2020 haben wir einen wirklich coolen Beitrag dazu veröffentlicht. Brücken bauen heißt der. Untertitel HR setzt Forschungsergebnisse zu selten in die Praxis um. Den haben geschrieben Johannes Schmidt und Dietrich von der Oelsnitz, beide von der Technischen Universität Braunschweig. Den gibt es, wenn ihr den googelt im Internet, zu finden, komplett als Volltext. Brücken bauen ist ein guter Beitrag. Da ist eigentlich all das, was wir auch gerade besprochen haben, nochmal konzise dargestellt, wo die Probleme liegen, welche Lösungen es geben kann. Sehr empfehlenswert.
Brücken bauen ist auch ein gutes Stichwort für unsere nächste Folge. Da werden nämlich im Zweifel Brücken zerschlagen, weil die nächste Folge wird heißen
Blamiert, frustriert, voll angeschmiert.
Und es geht um Layoffs, die wir dieser Tage immer häufiger erleben, also Kündigungen, ich will sagen im größeren Stil oder zumindest in nennenswerter Größenordnung. Und ja, das wird unser Thema in der nächsten Woche sein.
In größerem Stil ist vielleicht der richtige Begriff, weil häufig ist ja da auch die Stilfrage zu klären, die meistens nicht ganz so elegant sich darstellt. Aber das besprechen wir nächste Woche. Für diese Woche sagen wir vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Evidenzbasiertes Podcasting, so würde ich das nennen, Marcel. Und ich sage auf bald und auf Wiederhören.
Bis übernächste Woche.
Ja, du hast ja recht, natürlich. Wir setzen ja eine Woche aus. Also bis übernächste Woche.